Was würdest du Jesus fragen, wenn du die Gelegenheit dazu hättest? Einst kam ein reicher und einflussreicher junger Mann zu Jesus und fragte ihn, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Das ist eine wirklich gute Frage. Was muss geschehen, damit du nach dem Leben hier auf Erden für alle Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes weiterleben kannst? Es gibt wohl keinen besseren Bibeltext, um auf diese Frage eine recht ausführliche Antwort zu bekommen, als unseren heutigen Predigttext. Wir kommen in unserer Predigtserie durch das Johannesevangelium heute zu Johannes Kapitel 3. Unser Predigttext sind die ersten 21 Verse. Und dieser Text beginnt auch damit, dass ein bedeutender Mann zu Jesus kommt, mit Namen Nikodemus. Wir werden gleich sehen, dass bevor Nikodemus überhaupt eine Frage stellen kann, Jesus das Wort ergreift und ihm und letztendlich auch uns erklärt, wie wir das ewige Leben bekommen können. Dazu müssen wir von Neuem geboren werden. Das muss der Geist Gottes bewirken. Dafür musste Jesus sterben. Und deshalb müssen wir an Jesus glauben. Das sind die vier Punkte dieser heutigen Predigt. Und bevor wir über diese vier Punkte miteinander nachdenken, möchte ich mit uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen dich bitten, dass du uns allen hilfst zu erkennen, warum die Frage danach, wie wir ewig leben können, von so großer Bedeutung ist. Herr, ich möchte für diejenigen unter uns beten, die noch kein ewiges Leben haben, dass du dein heiliges Wort heute gebrauchst, dass sie von Neuem geboren werden zu diesem ewigen Leben. Herr, und ich möchte für uns, die wir glauben, beten, dass du uns mehr und mehr hilfst zu verstehen, was es wirklich heißt zu glauben, sodass unser Glauben mehr und mehr unser Leben prägt. So wirke du durch dein heiliges Wort. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ich lese uns den Predigttext Johannes, Kapitel 3, die Verse 1 bis 21. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bist du Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Soweit Gottes heiliges und irrtumsloses Wort. Wir sehen also hier zum Beginn, Nikodemus kommt des Nachts zu Jesus. Er hatte von Jesus gehört und er war offensichtlich neugierig geworden. Er hatte sicher einige Fragen für Jesus. Vielleicht bist du heute auch aus diesem Grund hier. Vielleicht hast du von Jesus gehört. Und vielleicht bist auch du ein bisschen neugierig geworden. Vielleicht hast du so einige Fragen, die du Jesus gerne stellen möchtest und von denen du dir erhoffst, dass du hier Antworten bekommst. Nun, bevor Nikodemus überhaupt eine Frage stellen konnte, ergreift Jesus das Wort. Ziemlich unvermittelt kommt Jesus auf das zu sprechen, was Nikodemus und was wir alle vor allem unbedingt verstehen müssen. Wir haben das gesehen, Vers 3. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ich muss sagen, mich hat das überführt. Als ich das so gelesen habe und studiert habe, dann habe ich gedacht, ja, es ist Jesus antwortet, aber das ist ja noch gar keine Frage gestellt worden. Und immer wieder, wenn Menschen zu mir kommen, so mit ihren Fragen, dann gehe ich auf ihre Fragen ein und habe alle möglichen Antworten vielleicht für sie und wir reden lange über alle möglichen Dinge. Viel zu oft, viel zu lange über Dinge, die vielleicht eine gewisse Wichtigkeit haben und dabei verpasse ich es immer mal wieder auf das wirklich Wichtigste zu sprechen zu kommen. Nicht so bei Jesus. Er geht sofort auf das ein, was Nikodemus wissen muss, auch wenn er noch gar nicht weiß, dass er danach fragen sollte. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ja, also Jesus verschwendet keine Zeit, um wirklich sofort auf das, im wahrsten Sinne des Wortes, Notwendige einzugehen. Er erklärt, wie Menschen in das Reich Gottes kommen können. Das klingt vielleicht erstmal seltsam, vielleicht fragst du dich, was hat es damit überhaupt auf sich? Nun, tatsächlich lehrt die Bibel, dass die ersten Menschen mit Gott gelebt haben unter seiner guten Herrschaft. Gott war in gewisser Weise ihr Herr und König und das heißt, sie lebten in einem Bereich, in dem Gott herrschte und deswegen waren sie im Reich Gottes. Der Garten Eden vor dem Sündenfall war das Reich Gottes. Ein Ort, wo Gott herrscht über sein Volk, die Menschen auf ihn hören und ihn ehren und Segen erfahren. Aber die ersten Menschen rebellierten gegen ihren Schöpfer und Gott. Sie erkannten die Herrschaft Gottes nicht an. Sie wollten nicht unter der guten Herrschaft Gottes leben. Sie wollten selber kleine Könige sein. Sie wollten selber das Sagen haben. Und so konnten diese Rebellen in Gottes Reich nicht mehr bestehen. Gott hätte jedes Recht gehabt, sie zu richten. In seiner großen Gnade und Barmherzigkeit hat er sie nicht einfach ausgelöscht, sondern er hat einfach gesagt, ihr gehört nicht mehr zu meinem Reich, ihr müsst das Reich verlassen. Und seitdem leben wir Menschen nicht mehr im Reich Gottes. Wir alle haben die gleichen Herzen wie unsere ersten Vorfahren. Wir alle tragen in uns eine Rebellion gegen Gott. Und so ist das Reich Gottes für uns nicht zugänglich. Das heißt aber nicht, dass das Reich Gottes nicht mehr existiert. Das Reich Gottes ist da, wo Gott herrscht. Und da, wo Menschen unter der Herrschaft Gottes leben, kommen sie in das Reich Gottes. Nur dieses Reich Gottes ist in dieser Zeit unsichtbar. Aber eines Tages wird Gott in diese Welt wieder hineinkommen durch seinen Sohn Jesus Christus und er wird sein Reich für alle sichtbar aufrichten. Dann wird Gott diese Welt mit allem Leid und allem Bösen zu einem Abschluss bringen. Es wird eine neue Schöpfung, ein neuer Himmel und eine neue Erde entstehen und da wird Gott herrschen. Und spätestens dann, wenn Gott wiederkommt und sein Reich für alle sichtbar aufrichtet, werden wir Menschen erkennen, wer Gott wirklich ist. Nämlich der vollkommen Gute, der Allmächtige, der Herrliche und absolut gerechte Gott und Herr über alle Dinge. Und wir werden dann, spätestens dann, auch erkennen, wer wir wirklich sind. Wir werden erkennen, wie oft wir Gott ignoriert haben. Seine Herrschaft missachtet haben, seine guten Gebote links liegen lassen haben, gar nicht danach gefragt haben, was Gott gefällt. Und wir werden erkennen, dass wir von uns heraus vor diesem heiligen Gott nicht bestehen können. Wir können nicht in das herrliche, in das vollkommene Reich Gottes kommen. Denn so wie wir sind, würden wir es nur wieder kaputt machen, so wie unsere ersten Vorfahren. Deswegen brauchen wir mehr als nur eine Ermahnung. Wir brauchen mehr als nur eine zweite Chance. Wir brauchen mehr als einfach nur ein bisschen mehr Anstrengung. Wir müssen neu geboren werden. Wir brauchen eine neue Natur. Wir brauchen neue Herzen. Wir müssen ganz neu werden. Das ist das, was Jesus hier sagt. Wir müssen von neuem geboren werden. Sonst können wir das Reich Gottes nicht sehen und wir werden nicht hineinkommen. Okay, aber wie kann das geschehen? Und genau diese Frage stellt Nikodemus in Vers 4. Das bringt uns schon zum zweiten Punkt. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist, fragt Nikodemus. Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Und Nikodemus hat das nicht wirklich geglaubt. Nikodemus war ein gelehrter Mann, der wusste, das funktioniert nicht. Das ist eine rhetorische Frage. Und Jesus antwortet auf diese Wie-Frage ab Vers 5. Und er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will. Und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Ja, wir sehen, dass Jesus in Vers 5 eigentlich erst einmal das wiederholt, was er in Vers 3 gesagt hat. In ganz leicht anderen Worten. Da hat er gesagt, man muss von Neuem geboren werden. Und jetzt sagt er, man muss aus Wasser und Geist geboren werden. Nun, wenn ihr euch jetzt fragt, was es mit Wasser auf sich hat, ich kann euch sagen, darüber sind viele, viele Seiten von Bibelkommentaren geschrieben worden von vielen schlauen Leuten. Und ich habe meine eigene Idee, um was es da geht. Aber als ich überlegt habe, wie ich das jetzt erkläre, habe ich gesagt, da sage ich gar nichts zu. Weil es nicht wirklich bedeutend ist, dass wir das im Detail verstehen. Was wirklich bedeutend ist, dass wir verstehen, dass wir von Neuem geboren werden müssen und dass das durch den Geist Gottes geschehen muss. Gott muss es wirken. Darum geht es hier. Und die Frage ist, was heißt das jetzt? Vom Geist geboren zu sein. Nun, der Geist, von dem hier die Rede ist, das ist der Heilige Geist, das ist also eine Person Gottes. Also in anderen Worten, die Wiedergeburt muss von Gott bewirkt werden. Und das macht auch irgendwie Sinn. Genauso wenig, wie wir uns selber physisch zeugen und gebären konnten, ja, ich hoffe, das weißt du, waren andere beteiligt, andere haben das getan. Genauso ist es bei deiner Wiedergeburt. Das muss Gott bewirken. Und Jesus illustriert das in einem Beispiel, wenn er dann sagt, das ist ein bisschen wie beim Wind. Wir wissen nicht, woher der kommt. Also es mag sein, dass es irgendwelche klugen Leute heute gibt, die wissen, wo der herkommt. Ich habe keine Ahnung und die Menschen damals wahrscheinlich auch nicht. Wir haben keine Ahnung, wo der herkommt, wo der hingeht. Aber wenn es windig ist, das merken wir. Und Jesus sagt, so ist das mit der Wiedergeburt durch den Geist. Du musst nicht genau wissen, wie genau das geschehen ist, was genau passiert ist, wo das genau herkam. Aber du wirst wissen, wenn es geschehen ist. Du wirst wahrnehmen, wenn du wiedergeboren wurdest. Das sagt der Nikodemus. Ich kann mir vorstellen, dass euch das als Erklärung noch nicht reicht. So ging es Nikodemus auch. Deswegen fragt er weiter. Vers 9. Wie kann dies geschehen? Das ist der dritte Punkt dieser Predigt. Jesus scheint auf diese Frage nur gewartet zu haben. Die nächste Wie-Frage provoziert von Jesus und er antwortet: Bist du Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Spannend, ne? Jesus rügt Nikodemus dafür, dass er etwas noch nicht versteht. Und dann unterscheidet Jesus zwischen zwei Dingen, zwischen irdischen und himmlischen Dingen. Die irdischen Dinge, die sollte Nikodemus verstehen und die himmlischen Dinge, die können wir Menschen im Moment noch nicht verstehen. Die himmlischen Dinge, das sind Dinge wie das, worüber wir gerade nachgedacht haben, nämlich wie genau das mit der geistlichen Geburt, mit der Wiedergeburt, mit der Geburt durch Gottes Geist geschieht. Das entzieht sich unserem Verständnis. Das ist etwas, das geschieht in himmlischen Dimensionen. Aber das, was neben dem Wirken des Geistes noch notwendig ist, damit Menschen aus der Verlorenheit zum ewigen Leben wiedergeboren werden, gerettet werden, das gehört zu den irdischen Dingen, die Nikodemus hätte wissen sollen. Wir haben gelesen, dass Nikodemus ein Schriftgelehrter war, einer, der zu den Pharisäern gehörte. Und Jesus greift hier einen Bericht aus dem Alten Testament auf und macht deutlich, das weißt du doch, du bist doch gelehrt in der Schrift. Warum verstehst du das nicht? Vers 14, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Ihr habt euch vielleicht bei der Textlesung gefragt, was ist das für ein komischer Text? Warum lesen wir gerade 4. Mose 21 heute? Nun, weil Jesus darauf hier Bezug nimmt. Darum geht es hier. Und Jesus greift diesen Bericht auf. In diesem Bericht, wir erinnern uns, in diesem Bericht wird beschrieben, wie Israel, dieses Volk, das Gott selbst erwählt hatte, aus keinem Grund, außer dass er einfach gesagt hat, auf euch setze ich meine Liebe. Dieses Volk, das er gerettet hatte aus der Sklaverei, auf wunderbare Art und Weise. Dieses Volk, dem er seine Gebote gegeben hatte und das Volk hatte gesagt, super Gebote, wollen wir alle tun und sofort haben sie angefangen, dagegen zu handeln. Dieses Volk, dem Gott immer wieder treu war und das immer wieder untreu war, wir haben im 4. Mose 21 gelesen, wie dieses Volk dann in einer schwierigen Situation wieder Gott große Versprechungen macht und wie Gott sie erbarmt und eingreift. Und was lesen wir dann? In Vers 4, und sie wenden sich wieder von Gott ab und sie murren und klagen wieder und ach, Gott ist überhaupt nicht gut zu uns. Kommt uns vielleicht bekannt vor. Wir bauen dann ab und zu mal so einen Tisch auf und nennen das dann Erntedank, um uns daran zu erinnern. Eigentlich sollten wir mal dankbar sein. Das hatten die in der Wüste dummerweise nicht. Die klagten und murrten und irgendwann hat Gott gesagt, wisst ihr, was ihr verdient habt? Ihr halsstarriges, ewig klagendes Volk? Dann ist es jetzt Zeit für Gericht. Und dann sendet er feurige Schlangen. Sein gutes Recht. Irgendwann ist der Punkt erreicht für Gericht. Das ist bei Gott so. Wird auch eines Tages wieder so sein. Und dann kommt dieses Gericht und Mose, der von Gott dazu auserwählte Mann, tritt als Fürsprecher für das Volk ein und bittet Gott, dass er sich doch noch einmal erbarme. Und Gott lässt sich bitten und erbarmt sich. Und sagt dem Mose und damit dem Volk, richte eine bronzene Schlange auf und jeder, der im Glauben, dass diese aufgerichtete Schlange retten kann, jeder, der im Glauben darauf schaut, der wirklich tut, was ich sage, so seltsam das klingt, der wird gerettet werden, der wird nicht gerichtet werden. Jesus greift diesen alttestamentlichen Bericht auf und sagt, das weißt du doch. Und Nikodemus, du müsstest doch eigentlich wissen, dass überhaupt das Alte Testament durch verschiedenste Berichte und durch Prophetien immer und immer wieder zwei wichtige Dinge verdeutlicht. Nämlich zum einen, dass wir Menschen Herzen haben, die Gott nicht lieben, dass wir immer wieder gegen ihn rebellieren, dass wir immer wieder das tun, von dem Gott sagt, lasst es bleiben. Und wir haben damit ein Problem, das wir selber nicht lösen können. Denn das Problem liegt zu tief in uns drin, unsere sündigen Herzen. Und zum anderen lehrt uns das Alte Testament durch Bericht und Prophetie, dass Gott einen Weg bereiten wird, wie dieses Problem, das wir nicht lösen können, gelöst werden kann, sodass Menschen, die halsstarrig und undankbar und böse sind, gerettet werden können, versöhnt werden können mit Gott. Das, was die eherne Schlange und der Fürsprecher Mose letztendlich nur schattenhaft darstellen, das sollte später geschehen. Immer wieder wird das angekündigt, wie Gott jemanden senden wird. Ja, der Prophet Daniel spricht davon, einen, der aussehen wird wie ein Mensch, ein Menschensohn, der zugleich in der Ewigkeit Gottes dann sein wird und herrschen wird über alle Menschen. Der Messias, den Christus, den wird Gott senden. Und Jesus sagt zu Nikodemus, das müsstest du doch eigentlich wissen. Wenn du fragst, wie können wir überhaupt gerettet werden? Wie können wir von Neuem geboren werden? Wie kann es geschehen, dass wir neue Herzen bekommen und ein neuer Geist in uns anzieht? Dann lies doch mal dein Altes Testament. Wird doch in Hesekiel 36 und an vielen anderen Orten beschrieben. Nikodemus, verstehst du denn nicht? Was geschehen muss, ist, dass der Messias kommt, der Menschensohn. Und dass der nicht einfach nur kommt, sondern dass er dann erhöht werden muss an einem Kreuz, dass er sterben muss, um dort die gerechte Strafe von Menschen auf sich zu nehmen. Sodass wir von aller Schuld befreit sein können. Und dass wir dann, die wir so befreit sind, von ihm beschenkt werden mit seinem Geist und mit neuen Herzen. Und so, nur so werden wir als Neugeborene, als komplett veränderte neue Kreaturen ewig leben können. Nikodemus, verstehst du das denn nicht? Jesus kündigt an, ich muss erhöht werden am Kreuz von Golgatha. Ich muss sterben, damit ihr ewig leben könnt. Aber dazu musst du von Neuem geboren werden. Ja, also das ist es, was Jesus Nikodemus erklärt. Okay, du musst von Neuem geboren werden. Das muss einerseits Gott tun, durch seinen Geist in dir, und zum anderen musste Gott seinen Sohn senden, damit er deine Schuld trägt am Kreuz. Und da passiert etwas ganz Erstaunliches. Wir haben noch so viele Fragen und vor allem wollen wir wissen, was passiert ist mit Nikodemus. Und er verschwindet einfach. Das Gespräch, der Bericht von diesem Gespräch endet einfach. Nach Vers 15 kein Wort mehr. Später, viele Kapitel später taucht Nikodemus wieder auf, aber hier ist er erst einmal genauso plötzlich weg, wie er des Nachts gekommen war. Und stattdessen lesen wir dann ab Vers 16, wie der Evangelist Johannes in gewisser Weise nun kommentiert über das, was in dem Gespräch gerade besprochen wurde. Und da geschieht etwas ganz Erstaunliches. Während es bisher zwischen Jesus und Nikodemus war, kommt jetzt Johannes als der das von außen kommentiert, und er spricht den Leser und damit uns direkt an. Er fordert uns heraus, uns nun zu positionieren. Und damit kommen wir zu den Versen 16 bis 21. Dort schreibt Johannes, der Evangelist, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Erst einmal nur so weit. Also, wir haben jetzt diese spannende Frage, wie kann ich wissen, dass ich von Neuem geboren wurde? Wir haben gehört, du musst von Neuem geboren werden. Wir haben gehört, was dafür grundsätzlich notwendig war, nämlich dass der Geist Gottes es bewirken muss, dass Jesus dafür am Kreuz sterben musste. Aber wie kannst du wissen, dass du von Neuem geboren wurdest? Woher weißt du, dass du gerettet bist? Woher weißt du, dass du ewiges Leben hast? Wie kannst du dir sicher sein, dass du in das Reich Gottes einziehen wirst? Und leider gibt es viele Menschen, die sagen, ach, bet einfach mal irgendwann ein bestimmtes Gebet, dann passt das schon. Andere sagen, naja, Hauptsache, du hast mal irgendwie eine besondere Gotteserfahrung gehabt oder ein gewisses Maß an Religiosität. Aber das ist nicht das, was Gott uns hier durch sein Wort lehrt. Vers 16 ist ganz bekannt und so wichtig. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Tatsächlich greift Johannes hier die Worte von Jesus nochmal auf. Jesus selbst hatte das in Vers 15 schon angedeutet. Er hatte gesagt, der Menschensohn muss erhöht werden, auf gut Deutsch, er muss am Kreuz sterben, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. So heißt es am Ende von Vers 15. Und Vers 17 und 18 greift er noch einmal die Bedeutung des Glaubens auf, wenn er sagt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Vielleicht kurze Anmerkung. Hier heißt es nicht, wer an ihn glaubt, der bekommt ewiges Leben, sondern der hat ewiges Leben. Der Glaube an Jesus ist also der Beweis, dass jemand von Neuem geboren wurde. Ja, so wie der Schrei eines Neugeborenen der Beweis dafür ist, dass hier wirklich jemand geboren wurde, dass das Kind lebt. Ich kann mich noch daran erinnern, als unsere zweite Tochter geboren wurde, da war die Nabelschnur ein paar Mal um den Hals gewickelt und die war Panik bei der Geburt und kam blau raus und meine Frau lag dann da und war völlig verzweifelt, lebt sie und dann kam der Schrei. Das Kind lebt. Da ist Leben. Das heißt, der Glaube ist wie so dieser Schrei. Ein Indiz, ja ein Beleg dafür, dass eine Wiedergeburt stattgefunden hat. Und deswegen musst du letztendlich dich nicht an den Moment deiner Wiedergeburt erinnern können. Nein, um sicher sein zu können, dass du ewiges Leben hast, ist die alles entscheidende Frage, ob du an Jesus glaubst. Glaubst du an Jesus? Nun, zwei wichtige Aspekte, die wir dabei bedenken müssen. Zwei Fragen. Zum einen, was musst du konkret glauben und wie sieht echter Glaube aus? Diese beiden Punkte müssen wir unbedingt noch bedenken. Also wir müssen nicht einfach irgendwie glauben. Wir müssen nicht einfach nur irgendwie glauben, dass es einen Gott gibt. Wir müssen an Jesus glauben. Wir müssen auch nicht irgendwie an Jesus glauben, so wie die Moslems, die auch glauben, dass Jesus ein Prophet war. Nein, wir müssen glauben, dass Jesus der ewige Sohn Gottes ist, den Gott der Vater in seiner großen Liebe in diese Welt gesandt hat, damit er erhöht wird, damit er gekreuzigt wird. Jesus selbst hat gesagt, ich bin gekommen, mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er hat angekündigt, ich muss sterben und am dritten Tage auferstehen. Jesus ist also der Sohn Gottes, das müssen wir glauben, der vom Vater in diese Welt gesandt wurde, um so zu leben, wie wir hätten leben sollen, unschuldig zu sein, sodass er als Unschuldiger nicht für seine Schuld sterben musste, sondern tatsächlich effektiv für die Schuld anderer sterben konnte. Wir müssen glauben, dass Jesus also als Unschuldiger gestorben ist, sodass unsere Schuld von uns auf ihn gelegt werden kann, sodass wir von aller Schuld befreit und mit Gott versöhnt sein können. Wir müssen glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Denn wie könnte uns ein Toter zum ewigen Leben bringen? Also Jesus hat all das bewirkt. Jesus hat das von uns genommen, was uns sonst den Weg in das Reich Gottes versperren würde. Er hat unsere Sünde genommen, er hat sie bezahlt und er hat den Tod besiegt. Und bei ihm ist ewiges Leben. Von daher möchte ich dich fragen heute Morgen, Glaubst du, dass Gott der Vater aufgrund seiner einzigartigen Liebe seinen einen geliebten Sohn für Sünder wie dich und mich, ja konkret für einen Sünder wie dich, in diese Welt gesandt hat, in diese gefallene, kaputte, böse Welt, damit er so lebt, wie du hättest leben sollen und dann den Tod zu sterben, den du verdient hättest. Glaubst du das? Vertraust du darauf, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für dich gelebt hat? Glaubst du, dass er für dich gestorben ist? Vertraust du darauf, dass er dich mit Gott versöhnt hat? Und glaubst du, dass er auferstanden ist? Dass er wirklich lebt? Dass er wirklich Macht hat, auch über deinen Tod? Ein Theologe hat das mal sehr prägnant ausgedrückt. Wer nur einmal geboren wird, der wird zweimal sterben. Erst physisch am Ende seiner Tage und dann für alle Ewigkeit im Gericht Gottes. Wer aber zweimal geboren wird, erst physisch und dann durch den Geist Gottes, der muss nur einmal sterben und darf dann ewig leben in der Herrlichkeit Gottes. Und mein Gebet für dich ist, dass du diese großartige Wahrheit im Glauben ergreifst. Und wenn du das tust, dann darfst du wissen, dass du ewiges Leben hast, dass du wiedergeboren wurdest. Aber halt, noch ein zweiter Aspekt. An Jesus Christus glauben ist natürlich mehr als nur ein für möglich halten. Nicht? Manchmal fragen mich Leute, wie komme ich da und da hin? Und manchmal sage ich dann, als jemand, der hier nicht aufgewachsen ist in München, ich glaube, du musst da hinten links abbiegen und dann nochmal rechts fahren. Ich glaube, manche Menschen glauben so an Jesus. Kann schon sein, halte ich für möglich. Und dann wird Glaube so etwas wie ein kleiner Bruder von Wissen. Das ist nicht biblischer Glaube. Wenn hier von Glaube die Rede ist, dann geht es darum, dass wir eine Gewissheit haben, ein festes Vertrauen, dass wir uns Jesus anvertrauen, dass wir ihn von Herzen lieb haben und dass wir dann tun, was er sagt, weil wir wirklich vertrauen, dass er wirklich weiß, was gut und richtig ist. Er hat den Überblick. Wir vertrauen ihm. Siehst du, das ist biblischer Glaube. Das ist Glaube, der wirklich rettet. Die Verse 19 bis 21 machen das deutlich durch einige Aussagen, die erst einmal ein bisschen komisch klingen. Da ist die Rede davon, dass wir das Licht lieben sollen. Und wir wissen, Jesus ist das Licht der Welt. Es geht darum, dass wir also nicht nur irgendwie einen abstrakten Glauben haben, sondern dass wir ihn mit dem Herzen, dass wir ihn lieb haben. Und es geht darum, dass wir Werke der Wahrheit tun, weil wir in Gott sind. Das heißt also wiederum, ein Glaube führt zu Konsequenzen, zu Handlungen. Ja? Ich lese nochmal diese Verse. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Ich hoffe, du verstehst das. Was beziehungsweise wen du liebst, was beziehungsweise wen du liebst und was du tust, zeigt, ob du von Neuem geboren wurdest. Vielleicht kurz ein Wort an die Jugendlichen hier unter uns, Kinder, die hier mit dabei sind. Darf ich euch ermutigen, sprecht doch heute Mittag mal mit euren Eltern darüber, was sie darüber denken, wann sie von Neuem geboren wurden. Und woran sie das festmachen. Ja, fragt eure Eltern mal, Mama, Papa, wie war das bei dir eigentlich? Weißt du, wann du von Neuem geboren wurdest? Und woher weißt du, dass du von Neuem geboren wurdest? Wie zeigt sich das in deinem Leben? Was wäre anders, wenn du nicht von Neuem geboren wärst? Und vielleicht denkt ihr dann auch für euch darüber nach, ob ihr selbst schon von neuem geboren wurdet. Nicht gerade Kinder, die in einem gläubigen Elternhaus aufwachsen, da kommt es immer wieder vor, dass sie keinen Tag erinnern können, an dem sie nicht wirklich geglaubt haben. Preist den Herrn dafür. Du musst trotzdem von neuem geboren werden, aber es ist nicht entscheidend, ob du dich daran erinnern kannst, wann das geschehen ist. Aber ob du wirklich schon von neuem geboren wurdest, das zeigt sich daran, wen du liebst und wie du lebst. Das gilt übrigens uns allen. Wir alle müssen von neuem geboren werden. Was Jesus Nikodemus sagte, das gilt dir und mir. Und wenn das geschehen ist, dann wird sich das in deinem Leben zeigen. Also, vielleicht zwei Fragen für dich, zum drüber nachdenken. Was wäre in deinem Leben anders, wenn du noch nicht neu geboren wärst? Was wäre in deinem Leben anders, wenn du noch nicht von neuem geboren worden wärst? Woran ist für dich und auch für andere erkennbar, dass du wirklich von neuem geboren wurdest? Ich möchte abschließend sagen, wenn du dir nicht sicher bist, ob du diese Wiedergeburt in deinem Leben schon erfahren hast, dann bitte Gott, dass er dir durch seinen Geist neues und ewiges Leben schenkt. Du brauchst es wirklich. Eines Tages wirst du das mit großer Gewissheit erkennen. Aber dann ist es zu spät, diese Frage zu klären. Bitte Gott, dir neues Leben zu geben. Kehre um von deinem selbstbestimmten Leben. Kehre um von dem Leben, wo du dich selber für den König hältst und dein Reich regieren willst. Komm und erkenne Gott an als den Gott und Herrn. Jesus Christus als den König deines Lebens. Höre auf ihn, folge ihm nach. Vertraue dich ihm an. Vertraue dich ihm an im Vertrauen darauf, dass er wirklich gut ist und es wirklich gut mit dir meint. Und alles, was er in seinem Wort sagt, so schwer es vielleicht auch im ersten Moment dir erscheinen mag, ist zu deinem Besten. Und dann fang an, immer mehr im Vertrauen auf Jesus zu leben. Hör immer mehr auf das, was er dir durch sein Wort, durch die Bibel zu sagen hat. Komm in eine Gemeinde, dass dir Gottes Wort gesagt wird. Komm in die Gemeinschaft mit anderen Christen, damit sie dich ermutigen können, diesen Weg zu gehen. Und dann darfst du sicher sein, immer sicherer werden, dass du von Neuem geboren wurdest. Mein Gebet für uns ist, dass wir das in dieser Gemeinde immer und immer wieder erleben dürfen. Dass immer wieder, wie der Schrei eines neugeborenen Babys erklingt, wir erleben dürfen, hier sind Menschen, die von Neuem geboren wurden, die das bezeugen mit ihren Worten und in deren Leben wir das mit ihnen bezeugen können. Möge der Herr das schenken. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet. Ja, das ist mein Gebet für jeden hier, dass wir diese Worte an uns heranlassen, dass wir auch diese Frage nicht vorschnell beantworten, sondern dass wir sie wirklich an uns arbeiten lassen. Sind wir von neuem geboren? Herr, hilf uns, dass wir mehr und mehr danach streben, wirklich im Glauben zu leben. In einem Glauben, den letztendlich du wirkst, aber in dem wir leben. Und so mach uns bereit, dass wir nicht nur Menschen sind, die sich mit ihren Worten ganz allgemein zu Jesus bekennen oder die einfach nur in den Gottesdienst gehen und gewisse Dinge tun, um fromm zu erscheinen. Schenk uns Herzen, mehr und mehr Herzen, die dich zutiefst lieben. Schenk uns ein Vertrauen auf dich, das uns bereit macht zu tun, was du sagst. Deinen Worten mehr zu vertrauen, als dem, was uns unsere eigenen Gedanken und unser Fleisch sagt. So mach uns bereit und wirke du neues Leben in unserer Mitte. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.